Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan. Ja, es ist der vierte Donnerstag im November und das bedeutet
Vogel in Ofen.
Es ist Thanksgiving in den Staaten. Nur bekommt man den Vogel nicht so richtig in den Ofen mehr rein. 4 bis 7 Kilo hatte so ein Truthahn in den 1930er Jahren. Heute, 2018, wiegt er im Schnitt das Doppelte.
Die werden so hoch getrimmt und so gemästert, dass die einfach nicht mehr mitkommen im Knochenaufbau. Und dann einfach, das sind dann die Bilder, was man einfach auch so kennt, wo die nach vorne, nach hinten überkippen oder sich die Füße brechen, wenn sie sich einmal zu schnell bewegen.
Das sagt Robert Adelwart. Er hat einen Biozuchtbetrieb in Bayern und er weiß, wie man besser mit diesen Tieren umgeht. Außerdem heute in den Nachrichten der Grippeimpfstoff. Der ist mancherorts in Deutschland schon wieder aus und das noch vor der großen Grippewelle. Unser Gesundheitsminister Jens Spahn, der hatte anscheinend was anderes gelesen.
Die Bürgerinnen und Bürger können sich impfen lassen. Wir haben ausreichend Impfstoffe derzeit verfügbar.
Ja, auch wenn es Meldungen von Knappheit gibt, sagt die Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori, keine Panik.
Engpass ein kleines bisschen, auf keinen Fall Grund zur Panik, das sag ich.
Wie schnell Impfstoffe entwickelt werden können, wenn es eng wird, darüber sprechen wir mit ihr. Außerdem bekommt ihr natürlich alles, was heute wichtig war, in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sind mitten im Wahlkampf auch, im CDU-Wahlkampf. Die CDU muss nämlich entscheiden, wer Angela Merkel nachfolgen soll als Parteivorsitzende oder Vorsitzender. Einer, der es machen will, ist Friedrich Merz und der weiß, wie man sich ins Gespräch bringt, sehr, sehr gut. Er hat gestern bei einem CDU-Treffen gesagt, Deutschland sei das einzige Land, in dem das Recht auf Asyl in der Verfassung steht und dass man das mal überdenken sollte, führt er an. Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Heute ist er dann lustigerweise wieder zurückgerudert, ne?
Ja, er hat gesagt, dass er das Grundrecht auf Asyl nicht in Frage stellt. Immerhin sei die CDU ja eine christliche Partei. Er sagt, er habe eigentlich nur gemeint, dass man das Thema Einwanderung, Migration und Asyl zusammen mit ganz Europa lösen muss. Dass er jetzt zurückrudert, hat sicher damit zu tun, dass es nach seiner ersten Aussage sehr viel Kritik gab. Andere Politiker, auch aus der CDU oder Organisationen wie Pro Asyl, waren entsetzt, was Merz da überhaupt da so gesagt hat. Und seine Aussage dazu klang gestern tatsächlich recht eindeutig. Also er hatte gesagt, Deutschland sei das einzige Land, das das Asylrecht in der Verfassung hat und dass er seit langem der Meinung sei, dass man gucken muss, ob es das Asylrecht in dieser Form weitergeben soll oder ob man es einschränkt.
Du sagst, klang eindeutig, dann mal an dieser Stelle kurzer Faktencheck. Stimmt das denn, dass Deutschland das einzige Land ist, in dem das Recht auf Asyl in der Verfassung steht?
Nee, das stimmt nicht. Die Kollegen vom ARD-Faktenfinder haben da mal alle Infos zusammengetragen. Das Recht auf Asyl haben noch viele andere Länder in der Verfassung. Sehr viele Länder in Südamerika oder auch in Kroatien, Portugal, Serbien. Da steht direkt in der Verfassung, so wie bei uns im Grundgesetz, dass alle, die politisch verfolgt werden, Asyl bekommen. Also diese Aussage von Merz, dass das nur in Deutschland so ist, stimmt definitiv nicht.
Ich vermute mal, Merz dachte, dass dieses Thema Asyl einfach gut ankommt und dass er sich damit viele Freunde macht, wenn er darüber spricht, oder?
Ja, Asyl ist ja ein Begriff, bei dem viele gleich denken, dass da geregelt wird, wer in Deutschland bleiben darf. Aber da muss man echt dazu sagen, die Asylregel betrifft wirklich nur ganz, ganz wenige Flüchtlinge. Asyl bekommen nur Menschen, die direkt von einem Staat politisch verfolgt werden, Oppositionelle zum Beispiel. 2017 haben 0,7% aller Antragsteller Asyl bekommen. In der ersten Hälfte von diesem Jahr waren es 1,3%. Also wenn wir über Asyl reden, dann reden wir über was, das tatsächlich nur sehr, sehr wenige Flüchtlinge betrifft. Und die meisten, die bekommen ihren Schutzstatus über andere Regeln, also nicht über das Asylrecht, das bei uns im Grundgesetz steht.
Sondern worüber bekommen die meisten denn ihr Recht, dass sie in Deutschland bleiben dürfen?
Ja, es gibt zwei andere Regeln, die sind tatsächlich noch wichtiger als das Grundgesetz und an die muss sich Deutschland eh halten, egal was im Grundgesetz steht. Das ist einmal die Genfer Flüchtlingskonvention. Da bekommen Menschen Schutz, wenn sie in ihrem Heimatland wegen ihrer Religion verfolgt werden oder der Hautfarbe, der politischen Überzeugung oder der sexuellen Orientierung. Das heißt dann nicht Asyl, sondern Flüchtlingsschutz. Und dann gibt es noch ein EU-Gesetz, das besagt, dass alle bleiben dürfen, wenn in ihrer Heimat zum Beispiel Krieg ist. Dann gibt es den sogenannten subsidiären Schutz, der gilt aber nur für eine beschränkte Zeit.
Also wir halten fest, klassisches Asyl ist eher die Ausnahme, wenn Flüchtlinge einen Antrag stellen, dass sie bleiben wollen.
Ja? Genau, genau.
Nochmal ganz kurz zurück zur Merz-Äußerung. Könnte man denn das Asylrecht im Grundgesetz überhaupt ändern oder einschränken irgendwie?
Ja, das ist auch schon mal passiert. 1993 gab es eine sehr große Einschränkung. Da wurde ein Gesetz gemacht, das sagt, jeder, der über ein sicheres Land nach Deutschland reist, bekommt kein klassisches Asyl. Und alle Nachbarländer von Deutschland sind ja sicher. Das heißt, wer auf dem Landweg kommt, hat keine Chance. Es geht schon mal nur, wenn jemand mit dem Flugzeug kommt. Und wer aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten kommt, also wenn Länder per se als nicht gefährlich gelten, der bekommt dann auch kein klassisches Asyl, sondern nur Flüchtlingsstatus oder subsidiären Schutz. Also theoretisch könnte man das Asylrecht, das im Grundgesetz steht, noch weiter einschränken. Aber das würde ja ehrlich gesagt wenig Sinn machen, weil es ja, wie gesagt, eh nur ungefähr 1% der Flüchtlinge betrifft. Also wenn, dann müsste man über die anderen Regeln gelten. Und das sind ja die internationalen Regeln.
Friedrich Merz von der CDU möchte gerne Kanzler werden. Und er hat für Aufsehen und Kritik gesorgt, weil er gesagt hat, dass man
erstmal CDU-Vorsitzender.
Ach, CDU, stimmt. Ja, richtig. Aber der große Schritt steht
vielleicht
steht dahinter.
Dann später.
Völlig richtig. Ann-Kathrin Horn hat uns nicht nur erklärt, wie das Asylrecht, was es damit auf sich hat, sondern auch, was es mit dieser Äußerung auf sich hat, die übrigens Friedrich Merz schon wieder zurückgenommen hat. Hat er gesagt, hat er gar nicht so gemeint.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir spulen noch mal ein bisschen zurück in diesem Jahr. Anfang des Jahres, da waren alle krank, hatten Grippe. Denn ist es ja auch logisch, dass sich jetzt zum Winter mehr Menschen impfen lassen, um nicht noch mal so durchzuhängen. Unser Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat dazu eine Botschaft.
Also im Kern ist die entscheidende Botschaft aber, die Bürgerinnen und Bürger können sich impfen lassen. Wir haben ausreichend Impfstoffe derzeit verfügbar. Und ich kann jeden nur ermuntern, sich auch impfen zu lassen. Das ist auch jetzt noch hilfreich.
Das stimmt aber anscheinend so nicht ganz. Denn in einigen Bundesländern ist der Grippeimpfstoff nicht mehr lieferbar. Wird Zeit, dass wir darüber sprechen mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Grüß dich, Christina.
Hallo, hi.
Engpass oder nicht, was sagst du?
Engpass ein kleines bisschen, auf keinen Fall Grund zur Panik, das sag ich. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt nirgendwo mehr diese Grippeimpfstoff gäbe. Also das kommt in den meisten Bundesländern punktuell vor. Da ist hier mal ein Arzt oder da mal eine Apotheke, die diesen Impfstoff nicht mehr vorrätig hat. Aber andere haben dafür diese Spritzen noch in Kartons, in größeren Mengen im Kühlschrank liegen.
Womit hat es zu tun trotzdem, dass der Impfstoff jetzt an der einen oder anderen Stelle so knapp ist? Vielleicht, weil die Influenza Anfang des Jahres so eingeschlagen hatte?
Das kann ein guter Grund sein, weil sich jetzt einfach mehr Menschen impfen lassen. Also vielleicht lassen sich auch mehr Menschen impfen, weil es zum ersten Mal in diesem Jahr so ist, dass die Krankenkassen auch den Vierfachimpfstoff bezahlen. Mhm. Bis zum letzten Winter haben sie immer nur den Dreifachimpfstoff übernommen. Und der hat ja nun gerade im letzten Jahr nicht so gut gepasst. Das war leider nicht so gut und deswegen sind so viele Leute krank geworden. Beim Vierfachimpfstoff, da ist die Chance größer, dass der passt, also dass der gut wirkt, weil er genau vor den Grippeviren schützt, die gerade in diesem Winter kursieren. Vielleicht haben sich ein paar Menschen auch schon früher impfen lassen, aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen im letzten Winter, wo sie krank waren. Und deswegen sind jetzt schon viele Dosen verimpft worden. Aber das würde ja auch bedeuten, dass die Nachfrage demnächst dann gar nicht mehr so groß sein wird.
Impfstoff aus. Das ist eine Meldung, die gibt es gefühlt jedes Jahr. Stimmt aber nicht so ganz, denn es bleiben jedes Jahr auch immer viele Dosen Impfstoff übrig. Ist also vermutlich nur ein temporärer Engpass. Aber auch hier, warum stellt man nicht einfach genügend Impfstoff für alle jederzeit her?
So ein Impfstoff, der in dieser Saison nicht geimpft wird, den kann man nicht mehr verwenden. Man braucht im nächsten Jahr einen neuen. Das heißt, die Ärzte und auch die Apotheken, die kaufen natürlich nur so viel ein, wie sie glauben, dass sie die auch wieder loswerden, weil alles andere müssen sie nachher wegtun. Es ist so, dass die Hersteller das ungefähr abschätzen, wie viel wird wohl gekauft werden. Und dann machen sie noch mal eine extra Portion obendrauf zur Sicherheit, also noch mal ein paar Dosen mehr. Es ist zum Beispiel so, dass für dieses Jahr 15,7 Millionen Dosen für Deutschland produziert wurden und auch ausgeliefert wurden. Das ist zwar weniger, als in den Jahren zuvor ausgeliefert wurde, aber es ist immer noch 1 Million Dosen mehr, als im vergangenen Jahr überhaupt benötigt wurde.
Kann man denn nicht kurzfristig Impfstoff nachbestellen, um auf diese hohe Nachfrage zu reagieren? Geht das?
Nee, das geht nicht. Also das, was für Deutschland bestellt wurde, das ist jetzt auch ausgeliefert worden und nachproduzieren, das geht nicht. Weil so ein Impfstoff, der ist echt aufwendig zu machen. Das ist kompliziert. Das ist nicht einfach Kuchenbacken. Das braucht ein paar Monate. Da braucht man ja zum Beispiel Hühnereier für. Und zwar nicht so ein stinknormales Hühnerei aus dem Supermarkt, sondern das muss ganz besonders sauber sein, damit man das eben benutzen kann für die Grippeimpfstoffherstellung. Also das ist aufwendig, das dauert lange, das geht nicht. Und die Fabriken, die sind jetzt auch schon wieder damit beschäftigt, Grippeimpfstoff herzustellen, aber für die Südhalbkugel. Das heißt, die sind jetzt auch schon wieder ausgelastet.
Aha. Wie läuft denn die Versorgung mit dem Grippeimpfstoff grundsätzlich ab? Also muss da jeder Apotheker und Hausarzt selber kalkulieren über den Daumen, wie viel er braucht?
Genau, und es heißt auch, dass es keine Regelung gibt, keine Aufsicht von oben oder sowas. Jeder bestellt selber und das heißt, wer zuerst bestellt, der wird auch zuerst beliefert. Und deswegen gibt es jetzt auch keine richtige Übersicht. Es weiß keiner jetzt genau, wo noch Kartons rumliegen, in welchem Kühlschrank und welcher Großhändler noch was hat oder nicht. Das weiß man nicht. Also ich glaube, das ist gerade nur ein Problem der Verteilung. Es ist nicht wirklich ein Mengenproblem. Eigentlich kann auch nicht so hin und her getauscht werden, aber jetzt, das Bundesgesundheitsministerium hat dafür gesorgt, dass das jetzt möglich ist. Also dass da, wo wirklich was fehlt, die Leute, die Apotheker die Hände hochheben können und dann hoffentlich von woanders dann noch ein paar Kartons rübergeschickt bekommen. Mhm.
Wenn ich jetzt merke, bei mir im Bundesland ist gerade Engpass, fahre ich dann in ein anderes Bundesland und bekomme da noch was?
Ich glaube, so weit muss man gar nicht fahren. Also ich habe mir das angeguckt, so eine Übersicht. Also es gibt in keinem Bundesland wirklich eine richtig kritische Situation. Meistens ist es so, der Arzt hier, mein Hausarzt hat keinen Impfstoff, aber die Ärztin um die Ecke, die hat dann vielleicht noch welchen. Vielleicht muss man da ein bisschen rumtelefonieren. Es gibt vielleicht Bundesländer, wo die Apotheken alle sagen, wir haben gar nichts mehr. Aber in den Bundesländern haben die Hausärzte gesagt, wir haben aber kein Problem. Ich würde einfach mal den Arzt unter die Ärzte um die Ecke versuchen, vielleicht auch noch mal die Nachbarstadt. Aber ich glaube nicht, dass man ins nächste Bundesland reisen muss.
Also auch mal keine Panik, das ist auch mal eine gute Nachricht.
Schön, weil zu Hause bleiben.
Grippeimpfstoff, genau, man kann sich auch anders schützen, aus ist. Aber wenn man sich impfen will, dann kann man natürlich auch irgendwo noch den Impfstoff finden. Falsch kalkuliert, mehr Ärzte, mehr Menschen beim Arzt. Das können auch die Gründe sein, warum jetzt die Nachfrage so hoch ist. Darüber habe ich gesprochen mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Ganz lieben Dank dafür.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Junger Amerikaner John Chow, Mitte 20, Outdoor-Freak, offenbar bekennender Christ, ist getötet worden von Ureinwohnern, die auf der Insel North Sentinel leben. Zur Orientierung, das liegt 850 Kilometer westlich von Bangkok im Ozean rüber, wenn die Linie zieht, nach Indien vor Sri Lanka, also noch ein bisschen weiter rüber Richtung Bangkok wieder. Die Fischer, die dort leben, die haben ihn dorthin gebracht und haben selbst in sicherer Entfernung bei einer Insel auf dem Wasser gewartet. Er ist nämlich das letzte Stück alleine in einem Kanu zum Strand gefahren, das berichten zumindest diese Fischer. Und dann sei er von den Ureinwohnern, die dort auf der Insel leben, umringt worden und mit Pfeil und Bogen beschossen worden. Das hat er nicht überlebt. Wichtig zu wissen dabei, die Ureinwohner gehören zu einem der letzten sogenannten unkontaktierten Völker auf dieser Erde. Verena von Keitz hat diese Geschichte sich heute für uns genauer angeschaut und es ist inzwischen noch nicht so richtig klar eigentlich, ob der Mann bewusst sich da in Gefahr begeben hat, oder?
Aber es spricht sehr viel dafür, das bestätigt auch Ulrich Delius, Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker, mit dem habe ich heute über diesen Fall gesprochen.
Er muss das Risiko gekannt haben, weil auch andere Leute schon zu Tode gekommen sind, die versucht haben, sich dieser Gruppe zu nähern.
Die Sentinelesen, also dieses unkontaktierte Volk, die haben in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder jegliche Kontaktaufnahme verweigert. Die indischen Behörden haben das lange versucht, ne, mit denen irgendwie in Kontakt zu treten. Aber sobald dort jemand aufgetaucht ist oder ein Hubschrauber drüber geflogen ist, wurden Pfeile abgeschossen. Deshalb haben die Behörden irgendwann gesagt, das geht hier nicht, wir lassen die in Ruhe, wir erklären das Ganze zum Sperrgebiet, wo auch niemand hinein darf. Und nun hat dieser junge Mann, John Chow, das trotzdem gemacht. Also es steckten tatsächlich anscheinend irgendwie so missionarische Beweggründe dahinter, dass er die bewegen wollte zum Christentum. Er hat noch in seinem Reisejournal beschrieben, das inzwischen der Zeitung Washington Post vorliegt, dass er bereits am Abend zuvor im Dunkeln auf die Insel gegangen ist mit einem Fußball und mit einem Fisch, so als Geschenke, weil er den Bewohnern Jesus Christus nahebringen wollte. Und daraufhin haben sie ihn aber schon zu dem Zeitpunkt mit Pfeilen beschossen und klargemacht, wir wollen dich hier nicht haben, haben unter anderem seine mitgebrachte Bibel auch durchbohrt mit Pfeilen. Und trotzdem ist er dann am nächsten Tag nochmals dorthin gegangen, das hat er dann nicht überlebt.
Wie geht's denn da jetzt weiter?
Also sein Leichnam liegt immer noch auf der Insel. Die indischen Behörden versuchen gerade irgendwie einen Weg zu finden, ihn von dieser Insel runterzuholen, ohne das Volk zu stören und weitere Auseinandersetzungen zu provozieren. Die Fischer, die ihn dahin gebracht haben, illegalerweise, die sind jetzt auch verhaftet worden, das sagt Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker, weil sie gegen die Schutzbestimmungen verstoßen haben, die für dieses unkontaktierte Volk gelten.
Denen droht sicherlich auch eine empfindliche Strafe und wahrscheinlich auch eine Haftstrafe, weil sie sich haben eben bestechen lassen und diesen Urlauber dorthin gebracht haben.
Und über diese Schutzbestimmung darfst du dich auch dann nicht hinwegsetzen, wenn du solche Völker missionieren willst.
Jetzt sag nochmal ganz kurz, unkontaktierte Völker, die leben ganz für sich und wollen mit niemandem niemandem was zu tun haben, gerade mit uns nicht Menschen aus der zivilisierten Welt, oder?
Ja, genau. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Auf der ganzen Welt gibt es geschätzt 170 unkontaktierte oder isoliert lebende Völker. Etwa 100 davon im brasilianischen Amazonasgebiet. Andere sind zum Beispiel in Papua-Neuguinea ansässig. Das sind kulturell und ethnologisch gesehen wirklich sehr alte Gruppen. In großen, geschlossenen Regenwäldern halten die sich auf, ernähren sich von der Jagd und von Früchten. Und der Kontakt zur Außenwelt ist für diese indigenen Völker oft wirklich problematisch. Einmal, weil sie die von uns gefährlichen Keime und Viren irgendwie nicht vertragen. Also sie können daran auch wirklich sterben, weil ihr Immunsystem die nicht kennt. Aber sie haben oft auch sehr viele schlechte Erfahrungen einfach im Laufe der Geschichte gemacht mit Verfolgung und Gewalt und haben deswegen oft freiwillig diese Isolation gewählt. Und Organisationen, die sich für den Schutz dieser unkontaktierten Völker einsetzen, die betonen einfach auch, wie wichtig es ist, das zu respektieren.
Auf jeden Fall. Das haben wir auch schon mitbekommen bei den Sentinelesen. Da gab es eben diese Sperrzone, dieses Sperrgebiet. Wie sieht es generell mit dem Schutz dieser Völker aus?
Also Ulrich Delius hat mir gesagt, das sieht nicht gut aus. Ihre Lebensgrundlage ist vielfach bedroht, auch zum Beispiel von der Holz- und Palmölindustrie, die immer weiter den Regenwald abholzt. Gerade in Brasilien steht es seit dem Machtwechsel sehr schlecht um die Rechte dieser Völker, weil der neu gewählte Präsident Bolsonaro ganz offen äußert, dass er sie nicht weiter schützen will, sondern eher im Gegenteil, also sozusagen verdrängen will. Das ist in Indien etwas anders, aber auch da, sagt Ulrich Delius, wird nicht genug getan, um den Schutz immer durchzusetzen.
Es gibt zwar diese Schutzbestimmungen, aber es wird eben viel zu wenig darauf geachtet, dass die auch eingehalten werden. Also wir haben zum Beispiel ein anderes Gebiet auf den Andamaneninseln, da führt so eine Art Bundesstraße direkt durch das Schutzgebiet und immer wieder kommt das vor, dass ja quasi Menschensafaris gemacht werden, dass also Touristen in Bussen sitzen und dann darauf warten, dass Ureinwohner aus dem Wald herauskommen, indem sie ihnen dann eben Bananen hinlegen und sie versuchen zu locken, um dann ihr tolles Foto zu bekommen.
170 unkontaktierte oder isoliert lebende Völker gibt es auf dieser Welt. Eins davon, nämlich die Sentinelesen, haben einen jungen Amerikaner getötet, der ihre Insel mehrfach betreten hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich weiß nicht, wie bei euch die Entscheidung ausfällt, wenn ihr davor steht, vor eurem Heizkörper zu Hause. Dreht ihr in diesem intimen kleinen Moment des Alltags den weißen Knauf auf 2, auf 3 oder vielleicht sogar auf 4? Oh, 4! Was eine Umweltsau. Ich weiß, richtig heizen und der Umwelt gerecht werden, das ist eine Kunst für sich, die jedes Jahr wiederkommt. Jetzt sagt ihr, Mensch! Deutschlandfunk Nova. Die machen immer das gleiche Programm im November. Das haben wir schon so oft gehört. Langweilig. Na gut. Will richtig heizen noch irgendjemand hören?
Ja, richtig heizen, da würde ich gerne mehr drüber wissen.
Gut, gibt Bedarf. Das freut unseren Reporter Stefan Beuting. Der hat da nämlich was vorbereitet.
Achtung, diesen Beitrag bitte nicht löschen. Inhalt ist unbegrenzt wiederverheizbar.
Richtig. Denn das Heizthema ist ein besonderes. Halb Zombie, halb Mumie. Auf jeden Fall nicht tot zu kriegen. Auferstehung ist immer im Herbst, nach der ersten Frostnacht. Und das Ding zieht. Jedes Jahr aufs Neue. Beispiele?
Richtig heizen im Winter. Richtig heizen. Die 10 besten Tipps zum Heizkostensparen.
So steht das alles untereinander in der Google-Suche.
Richtig heizen. So vermeidet ihr die häufigsten Fehler.
Zum Beispiel auf brigitte.de.
Heizung. Wie heizt man eigentlich richtig?
Und
Tipps für zu Hause. Die 7 größten Fehler beim Heizen.
Jetzt könnte man ja meinen, es wäre der größte Fehler, genau das nochmal zu erzählen. Aber
also wenn ich morgens das Radio einschalte, dann höre ich mir schon gerne mal einen Beitrag über richtig heizen an, auch abends und mittags auch.
Ja?
Ja.
Also gut, einverstanden. Wir machen das nochmal.
Achtung, Beitrag ab hier jährlich wieder einsetzbar.
Frieren oder Heizung an? Das ist jetzt die Frage.
Was mache ich im Schlafzimmer, wenn ich jetzt gerne mit offenem Fenster schlafen würde?
Was macht energietechnisch Sinn?
Kann man irgendwo vielleicht doch noch was einsparen?
Aber natürlich lässt sich da was einsparen, wenn einige Punkte richtig beachtet werden. Richtig heizen in 5 Schritten. Punkt 1.
Nachtabsenkung.
Nachtabsenkung heißt, ich brauche nachts weniger Raumtemperatur als tagsüber, um mich wohlzufühlen. Aber nicht so wenig, dass die Wohnung zu stark auskühlt und ich dann wieder mehr heizen muss, bis ich auf Normalniveau bin.
Was glaubst du, was ist da günstig? 1 bis 2, 4 bis 5 oder 9 bis 10 Grad?
4 bis 5.
Richtig, Temperatur nachts absenken. Beherzt, aber nicht übertrieben.
Einfach, um das Aufheizen am Morgen zu erleichtern?
Ja, das bringt nach Aussage von Heizspezialisten mindestens so viel Einsparung wie Punkt 2. Moderne Heizventile. Was glaubst du, was so ein modernes Heizventil an Energieersparnis pro Jahr bringt? 1 bis 2, 3 bis 5 oder 4 bis 8%?
Würde ich sagen 3 bis 5.
Fast.
4 bis 8%.
Richtig. Natürlich ist das wichtig, über Nachtabsenkung und Ventile zu reden. Doch der ganz entscheidende Faktor...
Lüften.
Lüften.
Genau, lüften. Heizenergetisch. Was glaubst du, was ist am besten? Tagsüber immer auf Kipp lassen? 1 mal 10 Minuten oder mehrmals 5 Minuten?
1 mal 10 Minuten, das steht sogar in meinem Mietvertrag.
Ja, dann hat da über den Mietvertrag aber nicht nochmal das Umweltbundesamt und die Verbraucherzentrale NRW drüber geschaut. Die raten nämlich...
Mehrmals 5 Minuten.
Mehrmals 5 Minuten ist richtig. Wem das zu ungefähr ist, der kann sich ein Thermohygrometer kaufen. Einen relativen Luftfeuchtemesser.
Und das habe ich geklärt vor der Sendung mit Rita Jünnemann.
Fragen wir Rita Maria Jünnemann von der Verbraucherzentrale NRW. Frau Jünnemann.
Damit kann man sehr schön das eigene Lüftungsverhalten kontrollieren und sieht sofort, welche Effekte was hat.
Wichtig jedenfalls ist, dass die Feuchte aus der Wohnung rauskommt. Gute Idee sind auch noch, viertens, Vorhänge. Die helfen auch. 10% Energieersparnis pro Jahr.
Ja, krass.
Ähnliche Kategorie, sogenannte Zugluftstopper. Kann man sich unten vor die Tür legen?
Ah ja, doch, kenne ich.
Hast du?
Nee, habe ich nicht, aber habe ich schon in ganz verschiedenen super schönen Ausführungen gesehen. Die sind ja manchmal ganz, ganz schick.
Vielleicht ein schönes Geschenk zu Weihnachten. Am Ende ist es mit dem Heizen und Sparen wie mit dem Verdienen und Geld ausgeben. Die Knausrigkeit am Regler ist nicht beliebt, aber effektvoll. Fünftens. Wenn du, sag ich mal, in einer größeren Wohnung oder in einem kleinen Haus 1 Grad runterregulierst.
Ich würde mal vermuten, dass es nicht mehr als 100 Euro sind.
Doch. Verbraucherschützer haben errechnet, sogar mehr als 100 Euro. Kann man sich das jetzt so merken?
100 Euro, das hat jemand, hat man gut vor Augen. 100 Euro, was kann man sich damit alles kaufen? Und ich glaube, sowas ist, so Aussagen können da schon viel bewirken, wenn man sich sowas im Kopf behält.
Zumindest bis zum nächsten Jahr.
Informationsbeitrag: Richtig heizen. Bitte schneiden. Bitte schneiden.
Deutschlandfunk Nova Reporter Stefan Beuting hat es geschafft. Er hat ausgesorgt. 2019, 2020, 2021, 22, 23. Ihr werdet diesen Beitrag, ihn, immer wieder hören, bis in die Ewigkeit. Was ein Sack.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie soll denn der da reinpassen? Mit Butter eingepinselt, schön gespickt. So groß ist doch kein Ofen, dass das Ding da reingeht. Heute wird in den USA Thanksgiving gefeiert. Und das Tier, das da gegessen wird, zu diesem Feiertag traditionelles, wächst und wächst und wächst über die Jahre hinweg. In den 1930er Jahren, da wog so ein Truthahn im Schnitt noch 4 bis 7 Kilo. Heute ist es das Doppelte. Warum wird das so gemästet und so gezüchtet? Was soll das? Darüber habe ich heute mit Robert Adelwart gesprochen. Er hat einen Bio-Geflügelhof in Bayern mit einigen tausend Tieren dort. Ich wollte von ihm erstmal die Basics wissen. Wenn die US-Bürger Turkey sagen, ist es dann das gleiche Tier wie bei uns die Pute?
Ja, im Prinzip schon. Also der Truthahn ist das männliche und die Pute ist das weibliche eigentlich dann. Das weibliche Tier, genau. Mhm. Und von daher, die weibliche ist einfach leichter wie die männliche. Geschmacklich gibt es da auch keinen Unterschied. Es ist einfach nur, dass sie ein bisschen schwerer ist, dann halt der Truthahn dann.
Ja, egal ob Mann oder Frau, die Tiere waren auf jeden Fall mal viel leichter. Im Schnitt 14 Kilogramm wiegt jetzt so ein Tier. Warum werden die Tiere denn immer größer gezüchtet? Ist das reine Gewinnoptimierung?
Ja, ganz genau. Also das Problem ist einfach der Verbraucher. Der Verbraucher will billiges Fleisch haben. Das Tier muss immer größer werden und muss natürlich im Verhältnis relativ wenig fressen. Im Moment ist es so, also im Biobereich ist es so, dass die 3,2 Kilo Futter frisst für 1 Kilo Fleisch. Wenn ich jetzt eine Naturpute hernehme, ich meine, die hatten ja ursprünglich mal irgendwas um die 4 Kilo, was ich weiß. Ich meine, da ist das Futterverhältnis natürlich ein ganz anderes, was ich jetzt nicht genau weiß, aber die frisst natürlich viel, viel mehr für das, was Fleisch dann hinwächst. Gell? Mhm. Und in meinem Biobereich ist das natürlich alles nochmal ein bisschen anders wie jetzt konventionell. Mhm. Konventionell, da müssen die ja mit 15, 16 Wochen müssen die fertig sein, die Tiere. Im Biobereich, also wir schlachten hier mit, wir fangen 22. Woche an zu schlachten und dann geht es bis zur 30. Woche, gell? Weil die einfach nicht so schnell wachsen dann im Biobereich.
Sind die Tiere mittlerweile zu groß geworden? Ich meine, wenn wir jetzt mal so von 14 Kilogramm ausgehen, welche Familie soll denn so viel futtern?
die Puten mit 14 Kilo, die werden ja dann nicht am Stück verkauft, die werden ja dann eigentlich zerlegt. Also da werden dann Schnitzel draus geschnitten, geschnetzeltes Keulen als Bratenstück. Die, was man normalerweise dann für uns nimmt, also jetzt in Deutschland zumindest, das sind ja dann diese Babyputen. Das ist eine andere Rasse, das sind natürlich keine Babys. Die werden einfach nicht so schwer. Also die werden zwischen 3,5 und 6 Kilo schwer dann. Also 6 Kilo ist dann schon richtig schwer. Das ist eigentlich eine spezielle Rasse dann, wo man da nimmt.
Aber trotzdem, ich meine, so große Truthähne und Puten, das ist ja schon ziemlich unnatürlich. Kommen die Tiere denn mit dieser Veränderung klar?
Bei uns gut, weil wir natürlich nicht die leistungssteigenden Futtermittel haben, wie jetzt konventionell. Bei uns ist einfach der Grund der, dass der Knochenaufbau, der kommt einfach mit dem Fleischwachstum, kommt der mit. Das heißt, die brechen sich nicht die Füße, die kippen nicht nach vorne über, die laufen alle schön. Also wir machen 5.500 Puten im Jahr und da gibt es keine Pute, die nach vorne überkippt. Aber konventionell ist das anders. Die werden so hoch getrimmt und so gemästert, dass die einfach nicht mehr mitkommen im Knochenaufbau. Und dann einfach, das sind dann die Bilder, was man einfach auch so kennt, wo die nach vorne, nach hinten überkippen oder sich die Füße brechen, wenn sie sich einmal zu schnell bewegen. Und na klar, aber solange der Verbraucher in die Discounter springt und in die Landmetzgereien und sich da vergaukeln lassen, wird das auch so bleiben oder noch schlimmer werden.
Ich meine, mittlerweile gibt es ja nun mal diesen Trend, dass viele auf ausgewogene Ernährung und auf Bio-Lebensmittel setzen. Sehen Sie da auch vielleicht irgendwie so eine Bewegung in die richtige Richtung zum Wohl des Tieres?
Wenig. Also wir sind hier in Süddeutschland eine der ganz, ganz wenigen. Es gibt in Süddeutschland 7 Bio-Putenmester, mehr gibt es nicht, in ganz Süddeutschland. Und wir sind, glaube ich, ziemlich die Einzigen, die eine Direktvermarktung in dem Stil haben. Also wir haben 700 Kunden circa direkt privat in der Woche. Das ist zäh, das Geschäft. Das ist wirklich schwierig, dass du da irgendwie richtig auf die Füße kommst, weil die meisten Leute nicht bereit sind, mehr Geld dafür zu bezahlen. Jeder schreit, wenn wir wieder einen Skandal haben, wie schlimm, schau, wie schlecht es den Puten geht. Dann merkst du es 2 Wochen lang am Geschäft und dann geht es wieder zurück. Mhm. Also man vergisst es wieder, weil einfach die großen Firmen, die ganzen Discounter, die haben natürlich ein ganz anderes Marketing. Gell? Ich meine, die schaffen das schon, die Leute wieder zu sich zu holen. Und das können wir Kleinen natürlich nicht. Gell?
Merken Sie eigentlich an Thanksgiving auch so einen kleinen Peak? Immerhin ist es ja ein amerikanischer Feiertag.
Ein bisschen. Also es ist jetzt ein Feiertag, den wir jetzt nicht so merken. Ist mehr Weihnachten dann halt, gell? Wo dann eben viel so Puten am Stück gehen.
Puten werden immer größer gezüchtet, fast doppelt. So viel wiegt eine Pute heute im Vergleich zu den 1930er Jahren und das liegt am Verbraucher, also auch an uns. Darüber habe ich mit Robert Adelwart gesprochen. Er hat einen Bio-Geflügelhof in Bayern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.